Ich grüße alle ganz herzlich zur zweiten Versammlung an diesem Morgen unter dem Thema Erbauet euch auf euren allerheiligsten Glauben. Bruder Georg Walter wird dazu heute Morgen sprechen. Nun lese ich uns zwei Verse aus dem Galaterbrief, Galater 2, die Verse 16 und 20. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum, so glauben wir auch an Christum Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass es wahr ist, dass wir durch den Glauben an dich gerecht sind, gerettet sind von Sünde, Welt und Tod. Wir danken dir, dass wir uns darauf stützen dürfen, darauf erbauen dürfen. Ja, der Grund ist gelegt, du selbst hast ihn gelegt, du selbst bist der Grund. Wir loben und preisen dich. Und so wollen wir auch jetzt den Bruder dir hinlegen. Gib du ihm Kraft und Vollmacht, dass er zu uns reden kann, dass er in unsere Herzen dringt, dass wir froh und gestärkt wieder unter deinem Wort werden. Danke, Herr, wir loben und preisen dich noch einmal und geben dir alle Ehre. Amen. Wir hören gleich auf die Botschaft.
Ja, schön in eurer Mitte zu sein. Ich konnte leider nicht am Mittwoch hier sein, habe von meiner Arbeitsstelle nicht frei bekommen. Bin dann gestern Morgen nach ein paar Stunden Schlaf nach dem Nachtdienst dann hierher gefahren, bin gestern Abend gesegnet worden, bin heute Morgen gesegnet worden, auch durch die Ausführungen von Bruder Gassmann. Vielen Dank dafür, auch für die Gabe der Kürze, dass er also doch den Zeitplan einhalten konnte. Ich wusste, dass es eng wird und aus diesem Grund habe ich also eigentlich meinen Vortrag schon etwas gekürzt. Also wir werden rechtzeitig zum Mittagessen kommen, aber für mich ist es gut, dass ich jetzt nicht so unter Zeitdruck stehe, sondern in Ruhe das Wort euch weitergeben kann. Ich habe ein Wort für euch heute Morgen unter dem Titel Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Und die Bibelkenner unter uns, die wissen, wo dieses Wort steht. Es steht im Judasbrief, ziemlich am Ende der Heiligen Schrift. Und ich glaube, dieses Wort, das ja an die Urgemeinde gerichtet war, hat für heute besondere Bedeutung. Und so lesen wir Judas, die Verse 17 bis 25. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Nun, Judas schreibt diesen Brief, so vermuten die meisten Bibelgelehrten, etwa um das Jahr 68 nach Christus. Es war Gottlosigkeit, es waren Irrlehrer und es waren Spötter in die Gemeinde Jesu eingedrungen. Und Judas spricht nun die Empfänger dieses Briefes mit ihr aber an. Und das steht im griechischen Text auch nochmal besonders betont. Und damit spricht er eine besondere Gruppe in der Gemeinde an. Ihr aber, das ist die wahre Gemeinde Jesu. Und es war auch nicht verwunderlich, dass diese Dinge eingedrungen sind in die Gemeinde, denn Judas erinnert sie an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Spötter werden auftreten, die nach ihren gottlosen Lüsten wandeln, die Menschen werden eindringen, die Spaltungen verursachen und es wird Menschen in der Gemeinde geben, die den Geist nicht haben, das heißt, die den Heiligen Geist nicht haben. Und eines müssen wir wissen, Judas unterscheidet hier, ihr aber die wahren Gläubigen in Christus, von denen, die eben Spötter sind, Menschen, die den Geist nicht haben. Wer immer sich gegen Gottes Wort stellt, stellt sich außerhalb der Gemeinde Jesu Christi, die Säule und das Fundament der Wahrheit Gottes ist. Und ich glaube, auch für unsere Zeit gilt das, was wir hier im Judasbrief lesen. Wir sehen, wie Gottlose, wie sogar Spötter, wie Menschen, die den Geist nicht haben, in die Gemeinden kommen, mittlerweile auch in die Freikirchen. Und es vollzieht sich eine innere Scheidung von denen, die wirklich dem Herrn Jesus nachfolgen, in ganzer Konsequenz, und denen, die sich von dem Weltgeist und von frommen Geistern beeinflussen lassen. Der Apostel Paulus sagt einmal, dass viele den Schein haben werden von Gottesfurcht. Das sind äußerlich fromme Menschen, das sind keine Atheisten, das sind keine Leute, die gegen Gott sind. Und doch sind sie, wie auch uns Judas hier sagt, es sind Menschen, die den Geist nicht haben. Nun fasst Judas in diesem Brief einige Prinzipien zusammen. Er wendet sich ja an die wahren Gläubigen in der Gemeinde, ihr aber, die Prinzipien, die für sie dann wichtig sind, wie sie sich verhalten sollen. Und ich glaube, weil wir heute im Grunde eine parallele Situation haben in unserer derzeitigen Gemeindeumgebung, Gemeindewelt, bis in die Freikirchen hinein, ja, und ich muss sagen, leider fast schon bis in sogenannte bibeltreue Kreise hinein, darum ist es wichtig, einige Prinzipien zu wissen, wie verhalten wir uns, wie stehen wir in dieser Zeit, die immer weiter voranschreitet im Glaubensabfall. Wie können wir durch diese Zeit hindurchkommen, dass wir nicht hinweggerissen werden und in den gleichen Strom des Unglaubens hineingerissen werden? Nun, schon zu Beginn des Judasbriefes verwendet Judas das Wort Glauben in einem ganz bestimmten Sinn. Wir haben ja hier gelesen in Judas 17 bis 25, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Und hier verwendet Judas das Wort Glauben in einem speziellen Sinn. In Judas 3 lesen wir, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, und nun hört, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. So verwendet Judas also Glauben hier in dem Sinne, Glaube, der überliefert worden ist. Mit anderen Worten, er spricht von der Glaubensüberlieferung. Und daher können wir davon ausgehen, dass Judas dann auch in den Versen 17 bis 25, wenn er davon spricht, er baut euch auf eurem allerheiligsten Glauben, dass er das Wort im gleichen Sinne verwendet. Und er meint damit, er baut euch auf eurer allerheiligsten Glaubensüberlieferung. Und das ist so wichtig gerade für unsere Tage, denn der Glaube ist nicht so etwas im luftleeren Raum, so etwa nach dem Motto, du hast deinen Glauben und ich habe meinen Glauben. Das hört man ja immer wieder, wenn man so mit Leuten spricht, Katholiken, Andersgläubige. Ja, du hast halt deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Aber die Bibel kennt eigentlich nur einen Glauben, der auf der Wahrheit, auf dem Fundament der Wahrheit, die uns überliefert worden ist, gegeben ist. Und so war das auch schon beim Apostel Paulus. Er schreibt an die Thessalonicher, ihr seid errettet zur Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. An anderer Stelle im Timotheusbrief heißt es einmal, dass Paulus ein Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit ist. Und so sehen wir, wir können Glaube und Wahrheit nicht voneinander trennen. Und Wahrheit, das wissen wir aus Psalm 119, Vers 160, ist die Summe deines Wortes. Nun, für erbaut euch steht im Griechischen ein interessantes Wort. Ich bin in der Vorbereitung auf dieses Wort so gestoßen, hatte ich vorher noch nicht so gesehen. Da steht das Wort epoikodomeo. Und dieses Wort bedeutet eigentlich ganz genau auf etwas Vorhandenem aufbauen. Und dieses Wort erscheint 7-mal im Neuen Testament, einmal bei Judas und 6-mal beim Apostel Paulus und im Grunde immer im gleichen Sinne. Wir lesen einmal 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 15. Da sagt Paulus: Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, auf bereits vorhandenem Grund. Jeder sehe aber zu, wie er darauf baut, auf dem bereits gelegten Grund. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Nun sehen wir hier, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der bereits gelegt worden ist, und das ist die Person Jesu Christi. Aber nun kommt etwas Interessantes. Wenn wir uns die anderen Bibelstellen des Apostel Paulus zu diesem Wort anschauen, dann sehen wir, dass für Paulus auch eines immer klar war. Unser Glaubensfundament ist nicht nur die Person Jesu Christi, das Werk Jesu Christi, sondern es ist auch das Wort Jesu Christi. Und so trennt auch der Apostel Paulus das Fundament nicht vom Wort oder von der Person Jesus Christus, sondern es bildet eine Einheit für ihn. Epheser 2,20. Ihr seid aufgebaut, epoikodomeo, ihr seid auf einer bereits gelegten Grundlage aufgebaut. Es geht um die Gemeinde Jesu. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Und hier sehen wir dieses Miteinander apostolisch-prophetischer Wortoffenbarung, also der Überlieferung der Apostel, das Wort Gottes und dem Eckstein Jesus Christus. Wir brauchen beides, Jesus Christus als Fundament und das geoffenbarte Wort Gottes. Und eine letzte und siebte Bibelstelle zu diesem Wort in Kolosser 2, Verse 6 bis 7. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut. Erneut dieses Wort, genauer übersetzt, auferbaut werdend, also permanent auferbaut werdend auf der bereits gelegten Grundlage in ihm, in Christus, und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und hier sehen wir auch wieder dieses doppelte Fundament, das gelegt wurde. In ihm, in Christus, eine persönliche Beziehung zu unserem Heiland, aber auf der anderen Seite, wie ihr gelehrt worden seid durch die Apostel. Das ist die Lehre der Apostel. Nun, daraus können wir drei Wahrheiten ableiten. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Zunächst einmal, wir können Jesus nicht vom Wort Gottes trennen oder diese beiden Dinge gegeneinander ausspielen. Das hört man ja sehr häufig in Diskussionen. Ich habe immer noch Kontakt zu Pfingstern und Charismatikern, die mir dann sagen, ja, nur Jesus ist wichtig, meine Beziehung zum Vater ist wichtig, Lehre und das Wort Gottes, ach, da gibt es ja so viel Spaltung und so viel Streit. Aber Geschwister, das ist im Grunde ein völlig unbiblischer Gedanke. Die Schrift kennt das nicht, dass man Jesus Christus, dass man den Vater gegen das Wort ausspielt und umgekehrt. Aber ich möchte vielleicht auch gerade für unsere Kreise sagen, die sogenannten bibeltreuen Kreise, man kann auch von der anderen Seite vom Pferd herunterfallen. Und man kann manches Mal so sehr auf die Lehre pochen und man vernachlässigt das Fundament, dass wir auch in einer Beziehung zu Jesus Christus stehen, der uns verändern will in sein Ebenbild, dass wir auch den Charakter Jesu Christi annehmen. Und da gibt es doch so manch hässlichen Streit, manch hässliche Spaltung, nicht nur wegen entscheidenden Fragen, sondern leider auch wegen zweit-, dritt- oder viertrangigen Fragen, wo Geschwister sich dann auseinander dividieren. Und da fehlt es einfach an der Gesinnung Jesu Christi. Wir brauchen also beides, das Wort Gottes als unser Fundament und eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, die Auswirkungen hat auf unser Leben, der uns dann auch innerlich verändern kann in sein Ebenbild. Das Zweite ist, unser Glaube ist ein allerheiligster Glaube. Und soweit ich weiß, verwendet das Neue Testament diese Steigerung des Wortes heilig, also allerheiligster Glaube, nur ein einziges Mal. Und zwar genau an dieser Stelle. Und so müssen wir eigentlich nicht von der Heiligen Schrift sprechen, wie wir es immer tun, sondern wir müssten eigentlich von der Bibel als der allerheiligsten Schrift sprechen. Aber was bedeutet denn heilig? Heilig bedeutet zum einen, es ist ein Gegensatz zum Weltlichen, zum Profanen. Es ist etwas Heiliges, etwas Göttliches. Aber das andere bedeutet, dass heilig, rein, lauter, ehrwürdig bedeutet. Etwas, dem man Respekt, Ehrfurcht entgegenbringt. Und ich habe so manches Mal das Gefühl, dass in unseren evangelikalen Kreisen diese Ehrerbietung gegenüber Gottes Wort immer mehr verloren geht. Und drittens, so sagt uns Judas, erbaut euch selbst. Es steht aus, ganz genau im Text, erbaut euch selbst. Es steht hier nicht, erbaut euch gegenseitig. Das kennt die Bibel auch. Aber an dieser Stelle steht, erbaut euch selbst. Das heißt, du selbst bist verantwortlich für deine Erbauung. Und ich höre das immer wieder von Geschwistern, wenn sie mir dann sagen, ja, wenn ich doch so eine gute Gemeinde hätte, dann könnte ich besser wachsen. Aber ich sag euch, wir können in jeder Situation wachsen, egal wie schwierig die Umstände sind. Und hier haben wir einen Schlüssel. Erbaue dich selbst. Du bist verantwortlich für dein Glaubensleben und für deine Stärkung in deinem geistlichen Leben. Und ich weiß, dass sich da so manche verlieren in unseren Tagen in so einer Konsumhaltung, dass man keine Gemeinde mehr besucht, dass man selber auch zu wenig intensiv das Wort Gottes studiert und dann beginnt man das Schlimmste zu machen, was man machen kann. Man schaltet dann den viereckigen Kasten ein und will sich da über sogenannte geistliche, religiöse Programme erbauen und davor kann ich nur warnen. Und ich möchte noch eins sagen, wo der Glaube, der biblische Glaube endet, da beginnt nicht der Unglaube, sondern da beginnt oft der Aberglaube. Der Katholizismus und die Charismatik sind das beste Beispiel dafür. Und so müssen wir unseren Glauben auf der Grundlage der Schrift, auf der Grundlage des geoffenbarten Wortes Gottes stützen und uns darauf erbauen, uns selbst erbauen, wie Judas es sagt. Und nun ein kleiner Unterschied mit einer möglicherweise großen Bedeutung. Die Elberfelder und viele andere Übersetzungen schreiben, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben. Am Ende mit M wie Martha. Aber die Schlachter und auch andere Übersetzungen sagen, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Am Ende mit N wie Nordpol. Warum ist das so ein wichtiger Unterschied? Seht einmal, wenn ich sage, erbau dich auf deinem Glauben, dann besteht die Gefahr, dass man das missversteht. Dass jeder dann meint, ja, meine subjektiven Glaubenserfahrungen, meine subjektiven Glaubensmeinungen, das ist eben mein Glaube. Du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Aber noch einmal, nein, das meint die Heilige Schrift hier nicht, sondern sie meint, erbaue dich auf dem bereits gelegten Fundament, auf dem Glauben, der nicht aus deinen Gedanken, aus deinen Gefühlen, aus deinen Erfahrungen entsteht, sondern der ganz fest auf diesem Wort hier ruht. Die Neue Genfer Übersetzung hat das eigentlich umschrieben und gar nicht schlecht gelöst. Sie übersetzt, ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen, des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Hier sehen wir also, hier wird in der Übersetzung das noch einmal genauer umschrieben und der Sinn ganz genau herausgearbeitet. Der Glaube, der euch verkündigt wurde, der Glaube, der euch überliefert wurde. Also baue in deinem Leben auf bereits Vorhandenem auf Jesus Christus und auf dem Wort Gottes und baue niemals auf deinen Erfahrungen, auf deinen Überzeugungen, auf deinen Glaubensmeinungen auf. Auf diesem heiligen Grund, auf diesem allerheiligen Grund sollen wir also unseren Glauben erbauen. Und ich las da kürzlich einen Vers von Friedrich Gustav Lisko und da habe ich gedacht, das passt ja doch eigentlich so in diese Situation. Gib diesen Glauben mehr. Vielleicht hat er nicht an Judas 17 gedacht, aber gib diesen, den biblischen Glauben mehr. O Herr, verleih ihm Stärke, erbringe stets in mir die Frucht der guten Werke. Nun zweitens sagt Judas und betet im Heiligen Geist. Und das ist ein Grundmuster allen geistlichen Lebens. Wenn wir nicht im Wort gegründet sind und nicht im Gebet die Gemeinschaft mit unserem Herrn suchen, dann werden wir in unserem Glaubensleben Schwierigkeiten haben. Es gibt zwei weitere Grundmuster geistlichen Lebens, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, 42. Da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, also wir erbauen uns beständig auf dem überlieferten Wort Gottes und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Hier haben wir vier Grundsäulen, Judas nennt hier einmal zwei. Nun betet im Heiligen Geist, das hat nichts mit Zungenreden zu tun. Das im Heiligen Geist bedeutet nichts anderes wie in Christus Jesus. Das Wort in bedeutet, dass wir in einer Gemeinschaft mit einer Person leben. Und betet im Heiligen Geist hat nichts mit Zungenreden zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir durch das Wort in der Gemeinschaft auch mit dem Heiligen Geist beten. Römer 8, 26 sagt uns, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Nun, ich habe gerade im letzten halben Jahr so einige schwierige Situationen gehabt, auch mit sogenannten gläubigen Geschwistern, auch seelsorgerliche Probleme. Und bei manchen Sachen wusste ich nicht, wie ich beten soll. Manchmal gibt es fünf Möglichkeiten und alle fünf wären gut, alle fünf wären biblisch, aber was betest du jetzt? Und wisst ihr, dann habe ich begonnen, einmal zu meinem Herrn zu beten. Ja, wie soll ich denn beten? Und irgendwann legt dir der Herr etwas aufs Herz und du weißt, jetzt bete ich in diese Richtung und du erlebst dann Gebetserhöhungen und Veränderungen in Situationen. Das bedeutet beten im Heiligen Geist. Aber noch etwas, Geschwister, und das ist eine Warnung auch. Wir müssen auf dem Fundament der Heiligen Schrift stehen bleiben. Schon Luther sprach von der äußeren und der inneren Klarheit. Die äußere Klarheit des Wortes Gottes war das verkündigte, das überlieferte Wort Gottes. Die innere Klarheit, so Martin Luther, das ist das, was der Heilige Geist in uns lebendig macht. Und Luther hatte ja auch mit den Schwärmern seine Auseinandersetzungen. Und dann sagte er, der Fehler der Schwärmer ist, dass sie von innen nach außen arbeiten, statt von außen nach innen. Das heißt, er wollte damit sagen, wir lassen uns eben nicht durch innere Gefühle und Visionen und Eindrücke leiten, sondern unser erstes Medium, durch das wir uns leiten lassen, unser erstes Werkzeug ist die Heilige Schrift. Das ist ganz wichtig. Also, dass ihr jetzt nicht meint, beten im Heiligen Geist heißt, dass wir uns nur noch auf irgendwelche inneren Impulse verlassen. Das sollten wir nicht tun, das ist ein gefährlicher Weg. Nein, wir stehen im Wort Gottes und durch das Wort Gottes spricht der Geist zu uns. Der dritte Punkt, den Judas betonte, war, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Das Wort bewahren, Tereo im Griechischen, da kommt das Wort Teros, der Wächter her, könnte man also auch hier so übersetzen, bewahrt euch selbst, sei du dein Wächter in der Liebe Gottes. Was will er damit sagen? Und er betont auch, sei du selbst dein Wächter in der Liebe Gottes. Wir sind ja gern der Wächter des anderen und sehen beim anderen, was da so vielleicht nicht richtig ist. Aber hier betont Judas nochmals, wie auch bei dem Erbaue dich auf dem allerheiligsten Glauben. Es ist deine Verantwortung. Du bist verantwortlich dafür. Sei du selbst ein Wächter in der Liebe Gottes. Nun, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das wissen wir aus dem Römerbrief. Aber wie ist das jetzt zu verstehen? Lasst mich das versuchen zu erklären an einem Bild. Patmos war in biblischer Zeit ein Verbannungsort in der südlichen Ägäis. Und ihr wisst, dass der Apostel Johannes am Ende seiner Tage auf Patmos verbannt war. Und ich kann mir gut vorstellen, an klaren Tagen kann man von Patmos aus die Küste Kleinasiens sehen. Und ich glaube, dass Johannes vielleicht so manches Mal da hinübergeschaut hat und er hatte die letzten Jahre seines Lebens ja in diesen Gemeinden Kleinasiens gedient. Also die Gemeinden, die in den Sendschreiben der Offenbarung wiedergegeben sind. Ephesus, Smyrna, Laodicea und so weiter. Und in jener Zeit war ja Kaiser Domitian der Herrscher über das Römische Reich und er hatte verordnet, dass Kaiser als Dominus et Deus, als Herr und Gott angebetet und verehrt werden mussten. Und nun könnt ihr euch das vorstellen, da ist dann der Apostel Johannes, der Hirte dieser gläubigen Gemeinden, verbannt. Er ist weg, er ist getrennt von seinen Gemeinden. Und vielleicht hat er manches Mal gedacht, werden meine Kindlein diese Versuchung widerstehen können? Werden sie feststehen im Glauben? Und in diese Situation hinein offenbart sich ihm der Herr. Und er zeigt ihm, dass er inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und damit will er sagen, auch wenn der Apostel Johannes nicht vor Ort ist, ich, der Herr, ich wandle inmitten der sieben goldenen Leuchter. Ich bin anwesend in der Gemeinde Jesu Christi. Aber da gibt es eine Gemeinde in Offenbarung 2, die Verse 1 bis 6, die Gemeinde zu Ephesus. Und dort heißt es, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt, das ist Jesus Christus. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Wenn wir die ersten Zeilen lesen, würden wir sagen, eine Mustergemeinde, Ausharren, Standhaftigkeit. Und was vor allen Dingen diese Gemeinde auszeichnet, sie hatten Unterscheidungsvermögen, etwas, das heute fast flächenmäßig hier in Deutschland verloren gegangen ist in den Gemeinden Jesu. Sie haben falsche Apostel erkannt. Und doch, dann kommt der Blick des Herrn Jesus Christus. Und er sagt, ich habe etwas gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Sie taten es nicht mehr aus der Liebe zum Herrn, sondern sie taten es aus ganz anderen Beweggründen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie ernst dann der Herr zu dieser Gemeinde spricht, mehr noch, sonst komme ich rasch über dich, wenn du nicht Buße tust und ich werde den Leuchter von deiner Gemeinde umstoßen. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Und noch etwas, was der Text uns im Deutschen oft nicht wiedergibt. Das Griechische hat hier eine Zeitform, dass das noch einmal intensiviert. Man müsste fast so übersetzen. Bewahre dich unbedingt in der Liebe Gottes, weil das etwas Wichtiges ist. Und Ephesus zeigt es uns. Wir können sehr eifrig sein, aber wir müssen uns auch immer wieder prüfen, ob wir das alles in der Liebe Gottes tun. Aber was konkret bedeutet das? Bewahre dich in der Liebe Gottes. Heißt das nun, wir sollen uns permanent anstrengen, weil Jesus sagte, ja, wer mich liebt, der ist es, der meine Gebote hält. Oder bedeutet es einfach, wir sollen ständig uns diese Verheißung Gottes, dass er uns liebt, vor Augen halten, uns diese Verheißung nicht rauben lassen. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, wir können das nicht trennen. Und manch einer verlangt nach einem Beweis für die Liebe Gottes, aber die Schrift sagt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat durch Jesus Christus seine Liebe schon bewiesen, auch wenn es in unserem Leben manchmal schwer ist, auch wenn wir durch Nöte hindurchgehen, so können wir und dürfen wir niemals die Liebe Gottes in Frage stellen. Römer 8, 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, außer dein Unglaube. Julie von Hausmann wurde 1826 in Riga geboren. Sie war Erzieherin an verschiedenen Orten im Baltikum und später in St. Petersburg Musiklehrerin. Als junge Frau verliebte sie sich in einen jungen Mann, aber dieser junge Mann hatte sein Leben schon ganz Jesus gegeben und er war bereit, nach Afrika in die Mission zu gehen. So verlobten sie sich und ihr Verlobter, der reiste voran. Wochen später reiste sie ihm dann nach und als sie in Afrika am Hafen ankam, suchte sie nach ihrem Verlobten und konnte ihn nicht finden. Und dann machte sie sich alleine auf den Weg zur Missionsstation und als sie dort ankam, fragte sie nach ihrem Verlobten und es war nur betretenes Schweigen. Ein Bruder führte sie dann an das Grab ihres Verlobten. Er war wenige Tage zuvor gestorben. Eine Welt brach zusammen für Julie von Hausmann. Ihr Geliebter war tot, sie hatte ein Leben geplant mit ihm in der Mission und nun waren alle Pläne zerschlagen. Aber seht einmal, sie hat sich in der Liebe Gottes bewahrt. In diesen tiefsten dunklen Stunden dichtete sie das Lied, so nimm denn meine Hände. Ihr kennt das Lied, glaube ich. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nehme ich mit. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind, es wird die Augen schließen und glauben blind. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Julie von Hausmann bewahrte sich in der Liebe Gottes. Du führst mich doch zum Ziele durch die Nacht. Und nun fährt Judas fort, nachdem er diese drei Grundprinzipien für das geistliche Leben dargelegt hat. Also erbaue dich auf dem allerheiligsten Glaubensüberlieferung, bete im Heiligen Geist und bewahre dich selbst in der Liebe Gottes und schreibt und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Besser und hofft beständig auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und Geschwister, diese Hoffnung ist ein Motor des Glaubens. Diese Hoffnung muss lebendig sein in unserem geistlichen, in unserem Glaubensleben, damit wir den Weg durch diese Tage gehen können. Und hier endet nun der erste Gedankengang des Judas. Ihr aber, Geliebte. Er hat ihnen also den wahren Gläubigen in der Gemeinde gezeigt, wie sie ihr Leben gestalten sollen, damit sie in dieser Situation bestehen können. Und ich glaube, für unsere letzten Tage, in denen wir leben, sind diese drei Prinzipien so wichtig, so entscheidend, dass wir durch diese Tage hindurchkommen. Und nun wendet sich Judas jenen Gliedern der Gemeinde zu, die entweder schon aus dieser Hoffnung gefallen waren oder aber die in der Gefahr standen, aus der Hoffnung zu fallen. Und er schreibt, und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Judas war es wichtig, wobei ihr unterscheiden sollt. Das heißt, Judas war es wichtig, dass wir Unterscheidungsvermögen haben. Und das müssen wir immer wissen. In unseren Gemeinden haben wir es mit so vielen unterschiedlichen Seelen zu tun. Da sind die Neubekehrten, da sind auch solche, die vielleicht schon Jahre im Glauben sind und trotzdem von jedem Wind der Lehre bewegt werden. Aber es gibt auch manches Mal solche, die die Gemeinde zerstören, die auch durch ihre Irrlehren Gemeinde spalten wollen. Und so müssen wir Unterscheidungsvermögen haben, wie wir mit Geschwistern umgehen. Wir können da einiges lernen aus dem Alten Testament. In 3. Mosebuch, in den Kapiteln 13 und 14, lesen wir zwei ausführliche Kapitel, wie der Priester mit dem Aussätzigen zu handeln hatte. Nun, Aussatz war ein Bild für die Sünde. Und Sünde bedeutet einfach nur Zielverfehlung. Wenn wir die Ziele Gottes, die Gott mit unserem Leben hat, verfehlen, dann können wir manchmal sehr fromm bleiben. Das muss nicht immer gleich Glaubensabfall sein, aber wir laufen vielleicht in dem einen oder anderen Punkt falsch und sind nicht wohlgefällig vor dem Herrn. Und es ist interessant, mit wie viel Akribie, mit wie viel Sorgfalt, mit wie viel Bedachtsamkeit und mit wie viel Weisheit der Priester mit dem Aussätzigen umging. Er wurde 7 Tage außerhalb des Lagers isoliert. Er hatte also keinen Teil mehr am Volke Gottes, am Bundesvolke. Und nach 7 Tagen wurde dieser Aussätzige gereinigt und dann musste er vor den Priester treten. Und da heißt es dann in 3. Mose 13, 12, dass der Priester ihn von Kopf bis zu den Füßen, wohin auch die Augen des Priesters gingen, gemustert wurde. Also er schaute genau hin. Und erst dann, wo er genau hingeschaut hatte, wurde er wieder in das Bundesvolk aufgenommen. Ich glaube, wir leiden heute in unseren Gemeinden unter einer derartigen Verweltlichung, dass man selbst die gröbsten Sünden mittlerweile toleriert. Und selbst bis in die evangelikalen Kreise diskutiert schon gar nicht mehr, man hat ja schon begonnen, das umzusetzen. Da lässt man dann gleichgeschlechtliche Paare, nimmt man mit in die Gemeinde auf, obwohl Gott ganz klar und deutlich in seinem Wort gesagt hat, dass die Ehe immer zwischen einem Mann und einer Frau ist. Aber so nimmt also der Priester dann den Aussätzigen, wenn er dann von oben bis unten betrachtet wurde, wieder in die Gemeinschaft des Volkes Gottes auf. Aber dann kommt was Interessantes. Er gebietet ihm dann für weitere 7 Tage, er darf nicht in das Zelt zu seinen Volksgenossen eintreten. Das heißt, er ist zum Bundesvolk wieder aufgenommen, aber er ist noch nicht voll in die Gemeinschaft mit Gottes Volk wiederhergestellt. Und so kommt eine weitere 7-tägige Reinigungszeit und am Ende dieser 7 Tage muss der Aussätzige sich nochmals waschen und reinigen, die Haare schneiden. Und das zeigt uns, dass er, obwohl er 14 Tage zuvor schon in das Bundesvolk wieder aufgenommen wurde, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen der Heiligkeit und der Heiligung. Also unser Stand als Geheiligte in Christus Jesus, das ist das eine. Aber die Heiligung als Prozess, den alten Menschen abzulegen, immer wieder sich zu reinigen, alles wegzuschneiden, was vom alten Menschen ist, das ist etwas anderes. Aber Geschwister, auch da ist die geistliche Entwicklung noch nicht am Ende. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen. Und viele Gotteskinder, die bleiben so irgendwie an dieser Ebene stehen. Ja, sie gehören zum Volk Gottes, sie sind wiedergeboren. Sie haben Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern. Aber wir dürfen nicht bei dieser menschlichen Ebene stehen bleiben, sondern der Priester nimmt nun den Aussätzigen mit vor die Stiftshütte. Und das heißt, das ist der Ort, wo Gott ihm begegnet. Wir müssen nicht nur in die Gemeinschaft unter den Geschwistern integriert sein, wir müssen nicht nur auf dieser menschlichen Ebene verweilen, sondern wichtig ist, dass wir auch immer eine Beziehung zu unserem Gott nach oben haben. Und dort an der Stiftshütte bringt der Priester dann ein Opfer dar und er nimmt das Blut des Opfers und er bestreicht das rechte Ohrläppchen mit dem Blut und den rechten Daumen und die rechte Großzehe, also das Hören, das Handeln und das Wandeln. Der ganze Mensch wird durch das Blut des Opfers, ein Bild auf das Blut Jesu Christi, gereinigt. Aber noch nicht am Ende. Jetzt kommt noch etwas. Jetzt ist er wiederhergestellt, der Aussätzige, in die Gemeinschaft des Gottesvolkes. Er ist wiederhergestellt in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, gereinigt durch das Blut Jesu. Aber was tut der Priester dann? Er nimmt Öl und gießt Öl in seine linke Hand. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und dann tunkt er seinen Finger in die linke Hand und er bestreicht das Ohr mit dem Öl und den rechten Daumen mit dem Öl und die rechte Großzehe mit dem Öl. Und dann nimmt er den Rest des Öles und gießt es über sein Haupt. Das heißt, jetzt kommt die Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, wir können gereinigt sein, Buße getan haben, wiedergeboren. Und trotzdem gibt es so viel Schwäche im Glaubenswandel unter Gottes Volk. Wir brauchen da auch die Kraft des Heiligen Geistes, die uns das Wort Gottes lebendig macht, sodass wir im Hören, im Handeln und im Wandeln im Ganzen die Kraft Gottes und die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen aus unserem Leben. Nun, wir brauchen hier Unterscheidungsvermögen, wenn wir es mit Geschwistern zu tun haben, auch seelsorgerlich. Wo stehen Sie? Was brauchen Sie? Ist das Problem in der Gemeinschaft unter den Geschwistern? Ist das Problem in der Gemeinschaft zu Gott? Oder ist das Problem, dass Ihnen die Kraft fehlt, weil Sie Ihr Glaubensfundament nicht in der rechten Weise gewählt haben? Und ich habe eines festgestellt, egal durch welche Situationen man geht, wann immer wir auf dem Wort Gottes, auf der allerheiligsten Glaubensüberlieferung stehen, dann bekommen wir immer Kraft und Erkenntnis von unserem Herrn, um vorwärts zu gehen. Nun, ich komme zu den Schlussversen aus Judas, aber ich fasse noch einmal zusammen. Erbaue dich auf dem bereits gelegten Fundament, auf Jesus Christus und der Glaubensüberlieferung des Wortes. Bete im Heiligen Geist. Bewahre dich in der Liebe Gottes. Hoffe auf die Barmherzigkeit und sei barmherzig mit deinen Brüdern und Schwestern, aber habe Unterscheidungsvermögen und hasse die Sünde und mache keine Kompromisse. Das ist das, was Judas meint, dass wir sogar das von der Sünde befleckte Kleid hassen sollen. Wir machen viel zu viel Kompromisse mit der Sünde in unseren Gemeinden. Und dann wundern wir uns, dass die Gemeinde immer schwächer und immer schwächer wird. Nun zu den Schlussversen. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Hier richtet Judas den Blick wieder auf den allmächtigen Gott. Und wir dürfen uns auch in diesen Tagen, wo ich auch manches Mal so das Gefühl habe, dass es immer mehr Geschwister gibt, die keine Gemeinde mehr finden. Wir dürfen auch nicht zu sehr uns auf all das Negative blicken, sondern wir müssen unseren Blick auf unseren allmächtigen Gott richten. Er wird dich erbauen, er wird dich stärken durch sein Wort, er wird dich durch diese Zeit hindurchführen. Und so wird unser Blick hier von Judas wieder auf den allmächtigen Herrn gerichtet. Vor das Angesicht seiner Herrlichkeit gestellt zu werden. Geschwister, ist das in der Zukunft oder ist das jetzt? Wunderbar. Viele deuten diese Schriftstelle so, ja, das werden wir dann in der Ewigkeit einmal haben. Aber seht einmal, jetzt und in alle Ewigkeit heißt es hier. Psalm 27, Vers 8. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Hier nimmt uns der Psalmist mit hinein in sein Gebetsleben. Und der Psalmist tut Folgendes. Er nimmt das Wort Gottes, mein Herz hält dir vor dein Wort. Und dann zitiert er das Wort Gottes, Gott hat gesagt, suchet mein Angesicht. Und dann heißt es sofort, dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Merkt ihr, wie der Psalmist so brennt, den Willen Gottes sofort umzusetzen? Da gibt es kein Diskutieren und Abwägen und hin und her. Nein, Herr, ich lege dir dein Wort hin. Du hast gesagt, suche mein Angesicht. Herr, ich suche dein Angesicht. Seht ihr das? Und wenn schon die Gläubigen des alten Bundes dieses Vorrecht hatten, Gottes Angesicht zu suchen, wie viel mehr wir im neuen Bund, liebe Geschwister. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Nun natürlich, Geschwister, wir werden die Herrlichkeit Gottes hier auf Erden nie ganz begreifen. John Wesley sagte einmal, bring mir einen Wurm, der einen Menschen versteht, und ich bring dir einen Menschen, der Gott versteht. Aber dennoch will Gott uns seine Herrlichkeit im Glauben, im Geist, keine Schwärmerei, keine Visionen, das meine ich nicht, im Glauben, im Geist offenbaren. Ich habe heute Morgen noch im hohepriesterlichen Gebet gelesen und das hat mich dann auch so bewegt. Da sagt der Herr Jesus Christus in seinem Gebet, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, mir, dem Gottessohn, habe ich ihnen gegeben, den Jüngern. Seht einmal, wir brauchen wieder mehr Herrlichkeitsglauben in unserem Leben. Wenn wir in das Alte Testament schauen, in Hesekiel 10, Kapitel 10 und 11, da sehen wir, wie Gottes Herrlichkeit den Tempel verlässt. Und Gottes Herrlichkeit thronte ja im Allerheiligsten auf der Bundeslade zwischen den beiden Cherubim. Und erhebt sich Gottes Herrlichkeit aus dem Allerheiligsten und sie geht an die Schwelle des Tempels. Und da verweilt sie einen Moment. Und man hat fast den Eindruck, als ob Gott noch einmal seine Arme ausstreckt und sagt, Volk Israel, ich habe die Propheten gesandt, ich habe durch mein Wort zu euch geredet, kommt zu mir, kommt zu meinem Angesicht, suchet meine Herrlichkeit. Und dann bewegt sich die Herrlichkeit Gottes von der Schwelle des Tempels außerhalb des Tempels. Und wieder verharrt sie dort einen Augenblick. Und wieder hat man das Gefühl, suchet doch mein Angesicht, suchet die Herrlichkeit Gottes. Aber das Volk Israel war ja verstockt. Und dann hebt sich die Herrlichkeit weg außerhalb des Tempels zum Ölberg. Und erst am Ölberg, dann entschwindet die Herrlichkeit Gottes für immer. Wir kennen die Geschichte, die biblische Geschichte. Gott benutzt die Assyrer, Babylonier als Zuchtrute für sein Volk. Und das Volk wird dann zerschlagen, weggeführt, der Tempel liegt in Trümmern, die Herrlichkeit Gottes ist gewichen und zurückbleiben nur die Trümmer toter Religion. Und Geschwister, gerade in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, Geschichte wiederholt sich. Die Herrlichkeit Gottes hebt sich aus den evangelikalen Gemeinden heraus und zurückbleiben die Trümmer toter Religiosität, eine ichhaften Frömmigkeit, einer Schein von Gottseligkeit, aber die wahre Kraft Gottes, die ist da nicht mehr darin enthalten. Und doch gilt, Geschwister, und das muss uns stärken und erbauen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Unser Gott ist ein Gott der Macht, der Pracht, der Herrlichkeit. Und was ist denn die Definition von Majestät? Es ist eine Eigenschaft wie Herrlichkeit. Es ist Erhabenheit und Größe. Es ist etwas von wunderbarer Majestät, die von jemandem ausgeht, dem man dann Ehre entgegenbringt. Betrachtet einmal den Pomp und den Prunk irdischer Königshäuser. Aber stellt euch einmal vor, das sind nur Menschen. Gott in seiner Majestät und Herrlichkeit ist tausendmal herrlicher. Und so schreibt auch Paulus in Epheser 3, die Verse 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch den Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt seid. Bewahrt euch in der Liebe Gottes. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das schreibt Paulus nicht so als Trostpflaster für die Ewigkeit, sondern das ist für das Jetzt, das Hier und Heute, auch für uns als Gemeinde in der Endzeit ein wichtiges Wort. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Ich glaube, dass unsere Vorväter im Glauben hier manches Mal noch mehr von dieser Herrlichkeit in ihrem Glaubensleben erspürten, erkannten, erfahren haben. Ernst Gottlieb Woltersdorf, ein Liederdichter des Pietismus, dichtet: O, du Geist der Herrlichkeit, Geist der Kraft und Liebe, gönn uns jetzt und alle Zeit deine selgen Triebe. Oder in einem Tauflied von Ulrich von Bonin, da heißt es: Ich bin getauft, o Herrlichkeit, Gott hat mich aufgenommen. Wie groß ist meine Seligkeit, zu der ich schon gekommen. Wohl mir, wenn es mein Glaube fasst, o Seele, halte, was du hast. Oder noch in einem anderen Kirchenlied, unbekannter Autor: Gott ist's, der regiert, der das Zepter führet, der als König hält das Gericht der Welt, der in Dunkelheit thront voll Herrlichkeit. Alles wird vergehen, nur sein Thron wird stehen. Und so sehen wir, dieser Gedanke der Herrlichkeit Gottes auch schon hier auf dieser Erde, im Jetzt, im Hier und im Heute, das war doch viel lebendiger noch in den Zeiten vor uns. Wir brauchen mehr Himmelsherrlichkeit. Und ich sage es nochmal, nicht als Schwärmerei, keine Visionen, ganz nüchtern auf dem Wort Gottes. Aber durch das Wort Gottes im Glauben kann uns Gott vor das herrliche Angesicht Gottes stellen und von dort her verwandeln in das Ebenbild Jesu Christi, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und darum lasst uns danach streben, dem allein weisen Gott, unserem Retter, Herrlichkeit, Majestät, Macht und Ehre schon jetzt, hier und heute zu geben, als Vorbereitung für das, was wir einmal in der Ewigkeit tun werden. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, das uns immer wieder Weisung gibt für alle Situationen, Probleme und Nöte in unserem Leben. Und Vater, du hast die Zeit in deinen Händen und hast auch unser Leben in deinen Händen. Und egal, was auf uns zukommt, egal, was hinter uns liegt und auch vor uns liegt, Vater, du hast uns Kraftquellen gegeben, über die die Welt nicht verfügt. Dein Wort und das Gebet im Geist und die Hoffnung auf deine Liebe und Barmherzigkeit. Und das macht uns stark und das macht uns froh. Und ich bitte dich, dass du uns dieses Wort von deiner Herrlichkeit, dass du uns das auch im Glauben, im Herzen durch dein Wort tiefer und tiefer und weiter erschließt. Und so danke ich dir jetzt für diesen Morgen und preise deinen wunderbaren Namen. Amen.